Ich freue mich über diejenigen, die gekommen sind heute, meinen Vortrag zu hören. Mein Name ist Thomas Neumeier. Ich habe vor kurzem ein Tourismusinformationssystem mit OpenStreetMap auf die Beine gestellt. Das ist eine Anwendung für Open-Source-Software und freie Geodaten. Da habe ich gedacht, na, das könnte doch vielleicht was sein, was ich heute mal auf dem Brandenburger...
Kann ich mal kurz noch ein Glück da draußen für Ihnen schreiben? Wir stehen alle vor der Tür.
Ja, also wie gesagt, das Thema ist Open Source Software, das Thema sind freie Geodaten und ich habe da mal mir was ausgedacht, wo man das Ganze so ein bisschen zur Anwendung bringen kann. Habe das realisiert und dann eine kleine Präsentation dazu gemacht und heute bin ich hier, ich trage es vor, ihr hört es euch an und hinterher reden wir ein bisschen drüber. Ihr seid soweit, ich bin soweit, fangen wir einfach an. Noch einen, ja, damit es sich auch lohnt. Ich nehme noch Wetten entgegen, wie viele kommen noch? Einer. Fehlt jemand mehr?
Viele zwei.
Zwei sind geboten. Noch zwei Teilnehmer. Ja, wegen ein paar Minuten will ich ja nicht so sein. Ich fange sonst immer gerne rechtzeitig an, das bringt und dann nicht immer auf den nächsten zu warten, wenn noch kommt. Aber jetzt machen wir das. Also, ihr seid soweit, ich bin soweit, fangen wir einfach an. Was werden wir heute hören? Ich möchte zunächst einmal die Idee vorstellen, die dahinter steht, was ich da mir so ausgedacht habe, ein Tourismusinformationssystem. Und die Motivation dafür vorstellen, klar, hat was mit Tourismus zu tun. Dann möchte ich auf die Überlegung eingehen, das heißt also, wie komme ich dann dazu, OpenStreetMap zu verwenden und dafür etwas zu implementieren und gehe dann darauf ein, wieso ich das implementiert habe. Anschließend möchte ich, wir haben da WebGIS mit im Titel, möchte ich gerne auf das Konzept des GIS mit seinen funktionalen GIS-Komponenten eingehen. Und schließlich, das dürfte einen gewissen Teil der Anwesenden sicher interessieren, ein bisschen noch über Programmierung sprechen. Das heißt also, wie das Ganze letztlich im Programm umgesetzt wurde. Also gucken wir uns dann an, wie der Datenfluss ist aus der OpenStreetMap in das Tourismusinformationssystem. Kommt noch ein kleines Codebeispiel in SQL, wo ich dann ein Reverse Geocoding vorstelle. Erkläre ich auch, was es ist. Und zum Schluss gucken wir uns dann nochmal an, was dabei rausgekommen ist und wo da die Stärken liegen und die Möglichkeiten und wo zum anderen aber auch natürlich Gefahren und Probleme der Lösung sind. Ganz zum Schluss dann vielleicht noch, wenn wir noch Zeit haben, stelle ich vor, wie man das Ganze, was ich da bis jetzt gemacht habe, erweitern könnte. Sind etwa 20 Folien und dürfte uns die nächste halbe Stunde beschäftigen. Also, wie gesagt, fangen wir an mit der Idee. Die Idee, es geht um regionalen Tourismus. Und die Überlegung ist da, OpenStreetMap-Daten zu verwenden und das Ganze in ein Programm zu gießen. Fangen wir an mit dem regionalen Tourismus. Wenn man sich also jetzt anguckt, wie der Tourismus sich entwickelt, ist also Deutschland ein Reiseziel, was tatsächlich eher an Bedeutung gewinnt, als an Bedeutung verliert. Das heißt also, Menschen aus Deutschland machen in Deutschland Urlaub und auch aus dem Ausland kommen Touristen nach Deutschland, liegt daran, dass wir sehr unterschiedliche, interessante landschaftliche Strukturen haben. Wir haben vor allen Dingen, was die Amerikaner sehr interessiert, historische Städte. Und das führt alles dazu, dass Deutschland auch gerne als touristisches Ziel angenommen wird. Der Tourismus ist auch, das darf man nicht unterschätzen, ein erheblicher Arbeitgeber. Das heißt also, 6% werden geschätzt, so ich habe da mal so eine Statistik rausgesucht, dem Tourismus zugeordnet, 6% des Arbeitsmarktes. Und was besonders interessant ist an diesen Arbeitsplätzen, ist, dass es Arbeitsplätze sind, die auch Möglichkeiten für Geringqualifizierte bieten. Das heißt also zum Beispiel Wiedereinsteiger in den Beruf oder Leute, die jetzt erst in ihren Beruf einsteigen. Aber zum Beispiel auch Migranten können also tatsächlich viel Arbeitsplätze finden, zum Beispiel im Tourismus. Und wenn man also eine touristische Region hat, dann bietet sich das an, für diese touristische Region ein sogenanntes touristisches Leitbild zu machen. Das heißt, man gibt also dieser Region irgendwie ein Thema. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Künstlerdorf Walsrode. Oder das kann sowas sein wie Flemingsgate. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Flemingsgate, das ist so eine, südlich von Berlin, eine große Skaterbahn, einmal rundherum, über 100 Kilometern. Und diese Region hat sich also auf die Fahnen geschrieben, wir wollen was für Skater tun. Da gibt es ein Skaterhotel und jede Menge Angebote dann rund um diese Flemingsgate. Und dieses touristische Leitbild, das wird dann entwickelt von Agenturen, natürlich in Abstimmung mit Bürgern und Verwaltungen. Teilweise ist es auch historisch gewachsen, also sowas wie Künstlerdorf Walsrode, auf sowas kommt man nicht. Das ist tatsächlich so, dass da dann immer schon Künstler waren und man kann das dann entsprechend dann auch herausarbeiten. Luftkurorte, alle möglichen Schwerpunkte lassen sich da herausarbeiten. Und eine Geschichte, die besonders interessant ist, ist, dass sich solche sehr speziellen Angebote, wie zum Beispiel eine Flemingsgate, eine Skaterbahn, dass die im Zusammenhang mit Internet überhaupt erst richtig zu vermarkten ist. Das Problem ist ja, dass ich für eine sehr spezielle Gruppe erstmal diese speziellen Leute auch finden muss, die sich dafür interessieren. Und im Internet habe ich die Möglichkeit, tatsächlich auch für Nischen einen Markt zu finden. Es gibt so diese Theorie des Longtail, dass es bestimmte Bücher gibt, bei Amazon zum Beispiel, die sich erst verkaufen lassen, seit man Bücher im Internet verkauft. Also vorher hat sich kein Buchhändler bestimmte seltene Bücher hingestellt und die waren schlecht zu kriegen. Und heute ist es halt so, dass man diese Bücher verkaufen kann übers Internet und da findet sich dann immer ein Markt. Dazu gibt es noch so bestimmte Megatrends im Tourismusmarketing, die auch mit Internet zu tun haben oder mit neuen Medien zu tun haben. Zum Beispiel eben, wir haben die sozialen Netzwerke, die immer stärker an Bedeutung gewinnen. Und wir haben mobile Endgeräte, sprich Smartphones, Handys, die also auch immer weiter an Bedeutung gewinnen. Und alles das sind so Entwicklungen, die dann mit reinspielen, dass Internet und Tourismus immer mehr miteinander zu tun haben. Wenn wir jetzt einen Touristen haben, der sich entscheiden soll, irgendwo hinzufahren, dann ist diese Entscheidung, obwohl der Tourist das meint, die würde aus dem Bauch heraus fällen, üblicherweise eine, man könnte sagen, ökonomische Optimierung. Das heißt, er hat zwei gegensätzliche Faktoren. Zum einen hat er natürlich einen hohen Nutzen, den er haben möchte. Dieser Nutzen kann ganz individuell sein. Das ist bei der Bildungsreise sicher ganz anders als beim Ballermann-Touristen. Aber irgendwie hat jemand eine Motivation, warum er wegfahren möchte. Ja, also Spaß, Kultur, Bildung, Entspannung habe ich hier mal aufgezeigt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich persönliche Einschränkungen, die leider wirkungsvoll verhindern, dass ich nicht alles das tun kann, was mir Spaß macht. Zeit und Geld liegen da nahe. Klar. Und diese Reiseentscheidungen werden dann auch noch vermehrt gefällt aufgrund von Informationen, die man aus dem Internet hat. Also ganz typisch Foren mit Urlaubsberichten, Hotelbewertungsportale, irgendwie Webseiten von Kommunen, Verbänden, also Sportverbänden oder was auch immer, ne, um Thema Skate sind, da gibt es bestimmt auch Webseiten, die sich damit beschäftigen, wo kann der Skater hinfahren, beispielsweise. Und all dieses zusammen heißt für eine Kommune, tu was. Das heißt, eine Kommune ist gezwungen, ein Angebot im Internet bereitzustellen. Die können gar nicht mehr anders. Und das heißt auf jeden Fall eine funktionierende Webseite. Funktionierend heißt nicht irgendwie überfrachtet mit Java- und Flash-Spielkram, sondern die muss sich flott benutzen lassen, die darf nicht irgendwie Barrieren aufweisen, dass Leute mit Sehstörungen die Schrift nicht vergrößern können. Also alle von euch, die so regelmäßig im Internet unterwegs sind, die kennen so diese Geschichten, die einem begegnen an Webseiten, wo man sagt, oh, tut das jetzt schon wieder Not. Natürlich möglichst mehrsprachig, wenn wir Touristen aus dem Ausland ansprechen wollen und Suchmaschinen optimiert. Und als ob das noch nicht genug wäre, muss dann ja auch noch irgendwie Information rangeschafft werden. Das heißt also, neben dieser Website, die man einmal haben muss, muss dann auch noch irgendwie, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Content da drauf. Das heißt, da muss auf dieser Webseite der Kommune oder des Tourismusverbandes auch noch was Interessantes draufgeschrieben werden. Und spätestens da ist dann der Punkt, wo man sich in Kommunen Gedanken machen muss, wer ist dazu überhaupt zuständig? Wer soll das machen? Haben wir vielleicht einen Tourismusförderungsverein, der das macht, der da jemanden für bezahlt, immer aktuelle Informationen reinzubringen, der sich dann vielleicht darum kümmert, dass soziale Netzwerke betreut werden, all solche Geschichten. Und das führt dazu, dass wir einen ganz unterschiedlichen Stand von technischen Umsetzungen haben, wenn es darum geht, Karteninformationen im Internet wiederzufinden. Ich habe da eine Gemeinde in Bayern gesehen, die haben das tatsächlich gebracht und haben einen gefalteten Stadtplan auf einen Scanner gelegt, haben den eingescannt und haben den auf ihre Webseite draufgetan. Immerhin haben die den noch in 4 Teile zerschnitten und diese 4 Teile konnte ich mir in so einer Diashow einzeln angucken. Aber die Faltkanten waren also mit eingescannt, das war das eine Ende der Skala. Und das andere, ich will nicht über die Bayern lästern, das andere war im Allgäu, interaktive Karte, total schick. Auch das gibt es, anderes Ende der Skala. So, wie können wir denen helfen? Ja, ich habe mir da mal so Gedanken gemacht und bin zu dieser Überlegung gekommen. Ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit Geodaten und auch mit OpenStreetMap. Und in der OpenStreetMap sind alle möglichen Daten enthalten. OpenStreetMap ist nämlich nicht nur, wie die meisten Leute denken, einfach eine Karte, sondern genau genommen eine Datenbank, wo alles Mögliche drin ist. Und es sollte möglich sein, habe ich behauptet, mit diesen Geodaten aus der OpenStreetMap ein Informationssystem für Touristen zu machen, genauer genommen ein Auskunftssystem, aber auf die Unterschiede möchte ich jetzt nicht eingehen, mit dem sich Touristen informieren können, was es in einer bestimmten Region so gibt. Soll jetzt nicht die tollste Lösung sein, soll aber immerhin eine Lösung sein, die ein touristischer Anbieter zum Beispiel einsetzen können möchte. Und wenn das wirklich funktioniert, dann müsste ich das ja beweisen können, indem ich ein solches Tourismusinformationssystem einfach mal programmiere. Also nehme ich mir die Geodaten aus der OpenStreetMap Planet. Planet, das ist diese große Datei, wo alle Daten der OpenStreetMap drin sind, sozusagen ein Gesamtabzug der OpenStreetMap-Datenbank. Und die konvertiere ich mir so, dass ich sie mit einer dynamischen Website mit PHP und SQL präsentieren kann. Und wenn ich das hinbekommen habe und das so funktioniert, dann wäre das ja ganz schick, dass ich einfach auf Knopfdruck Instanzen erzeugen kann. Ich sage also, ich möchte jetzt gerne für den Ort mit diesem Polygon, möchte ich gerne ein Tourismusinformationssystem haben. Und dann konfiguriere ich das so und schon habe ich ein Tourismusinformationssystem mit den Daten aus der OpenStreetMap. Ich habe da mal ein Fallbeispiel gemacht, ein Härtefall des Tourismus möchte man fast meinen. Barut Mark ist eine Stadt südlich von Berlin, Brandenburg. Und da ist nicht so viel erfasst wie zum Beispiel in Berlin. Und da gibt es auch nicht so viel in Berlin. Aber wenn es dort funktioniert, dann dürfte es auch woanders funktionieren. Wir hatten kurz über WebGIS gesprochen. Wenn man über WebGIS spricht, gibt es verschiedene Definitionen, was GIS ist. Einer der Altväter der Geoinformationssysteme, der Herr Professor Bill, Ralf Bill, der hat behauptet, so ein GIS-System, das besteht aus den Abschritten Verfassung, Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation. Naja, ich greife das mal auf und zeige, wie das bei OpenStreetMap und diesem System dann aussieht. Wenn ich für OpenStreetMap Daten erfassen möchte, dann gibt es ein Programm, das nennt sich JOSM oder JOSM oder wie man es auch immer aussprechen möchte. JOSM ist ein Java-Programm, mit dem man OpenStreetMap-Daten bearbeiten kann. Man lädt sich dann einen bestimmten Bereich in so einen Editor, sieht aus wie so ein Zeichenprogramm. Hier habe ich zum Beispiel den Rathausvorplatz, hier habe ich den das Rathaus als geschlossenen Linienzug. Man kann mit diesem Werkzeug wirklich sehr viel machen, da will ich jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Man kann es durch Erweiterungen, sogenannte Plugins noch erweitern, zum Beispiel Fotomapping, das heißt, ich gehe irgendwo mit dem Handy hin, mache ein Foto und dann werden die Koordinaten gleich mit aufgenommen und anhand dieser Fotos kann ich dann später auch Sachen kartieren. Ich kann als Hintergrund mir Karten legen, wie zum Beispiel Bing Maps oder irgendwelche Karten auch, die sonst bereitgestellt werden von amtlicher Stelle. Ich kann einzelne Objekte mit Attributen belegen. Attribute sehen wir zum Beispiel hier. Ne, hier haben wir die 4, die Hausnummer. Oder hier gibt es noch einen Typ, eine Bezeichnung, Rathaus. Und diese Daten, die dazugehören, werden nach bestimmten Konventionen, auf die sich die OpenStreetMapper geeinigt haben, dann verschlüsselt und da als Attribute eingegeben. Wer die kennt, kann das so schon mittlerweile aus dem Kopf. Wer das noch nicht weiß, da gibt es dann so Webseiten und sogar so eine Tasse war da vorhin am Stand. Hast du noch eine da? Oder hast du gerade nicht dabei gemacht? Mach nichts. Okay, da gab es so eine Tasse. Auf der Tasse steht dann zum Auswendiglernen, wie trage ich was ein in die OpenStreetMap. Okay, diese Daten werden nun also erfasst und dann in der OpenStreetMap verarbeitet. Ich habe die Anwendungsfälle und den Datenfluss hier mal in meinem Diagramm kombiniert. Wir haben hier erstmal drei verschiedene Akteure. Wir haben den sogenannten Mapper. Der Mapper ist einer der, so bezeichnen sich die OpenStreetMapper, das sind die hier mit den gelben Westen, ne? Die draußen rumlaufen und die Gegend kartieren. Die machen also nach GPS und Luftbildern, erfassen die Daten und die gehen dann in die OpenStreetMap rein. Dann gibt es zum Beispiel Bürger, interessierte Bürger oder Verwaltung, die mit ihren Ortskenntnissen, die wissen halt, da ist eine Schule, da ist eine Bushaltestelle und solche Dinge, aber die wissen vielleicht auch noch ganz andere interessante Dinge. Die wissen, da ist ein Aussichtspunkt, von dem hat man einen tollen Blick übers Tal oder solche Dinge, was man als Außenstehender gar nicht weiß. Und mit ihren Ortskenntnissen erfassen die auch für die OpenStreetMap. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Und dann gibt es natürlich noch touristische Anbieter, die ihre eigenen Datensätze vielleicht da auch in die OpenStreetMap reinbringen wollen. Das dürfen die auch. Zum Beispiel Betreiber von Restaurants, die gerne möchten, dass sie richtig in der OpenStreetMap drinstehen. Ja? Also Restaurantname korrekt, URL von der Webseite korrekt, Telefonnummer richtig. Die können natürlich ihren eigenen Datensatz dann da auch selber ändern. Und all das zusammen führt dann in die OpenStreetMap. Und aus der OpenStreetMap mache ich dann ein regelmäßiges Update in die eigene Datenbank, nämlich die Datenbank des Tourismusinformationssystems. PostGIS erkläre ich gleich noch. Und der interessierte Tourist kann dann Kategorien abfragen, Details abrufen oder den Umkreis abfragen, zum Beispiel von seinem Hotel. Ja, er kann nach seinem Hotel suchen und sagen, was ist denn in der Nähe von meinem Hotel so? Für diese Analysefunktionen, zum Beispiel, was ist in der Umgebung meines Hotels los, gibt es eine sehr schöne Open-Source-Software, die nennt sich PostGIS. PostGIS ist ein Aufsatz für PostgreSQL. PostgreSQL, das ist so, ich sag mal, wer von Ihnen MySQL kennt, oder von euch MySQL kennt, das ist sozusagen MySQL für Erwachsene. Also, also es ist eine SQL-Datenbank, die wesentlich von den Möglichkeiten, was man konfigurieren kann, mehr in die Richtung geht, was professionelle Systeme wie Oracle oder so leisten. Und das kann man erweitern, dieses PostgreSQL. Das gibt dann so Funktionen, die man in die SQL-Befehle einbauen kann. Wie das aussieht, erkläre ich gleich noch. Wie zum Beispiel st-contains. St heißt immer spatial und temporal. Also spatial, räumlich, und temporal, zeitlich. Die zeitlichen Funktionen können wir so ziemlich vergessen, das habe ich seltenst verwendet, oder wenn überhaupt mal. Aber die räumlichen Funktionen, die verwende ich gerne von PostGIS. Und st-contains ist zum Beispiel so, wo man feststellen kann, liegt ein bestimmter Punkt in einem bestimmten Polygon. Ja, brauche ich zum Beispiel, um festzustellen, ist dieser Punkt überhaupt Teil meiner Gemeinde, die ich darstellen möchte. Ich möchte ja für meine Gemeinde Werbung machen und nicht für die Nachbargemeinde. Oder Punkt in Pufferzone, std within. Das ist zum Beispiel dafür notwendig, liegt dieser Punkt noch in meiner Pufferzone 500 Meter um das Hotel, wo ich wissen möchte, was da alles gerade zulässt. Oder Koordinatentransformation. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Koordinaten auszudrücken. Das weiß ich nicht, ob ihr das so kennt. Das Gängigste sind so diese WGS84-Koordinaten, Längengrad, Breitengrad. Aber es gibt ja auch andere Systeme, die man zum Beispiel braucht, diese Mercator-Projektion, um die Punkte auf der Karte darzustellen. Sowas kann man dann auch mit einer SQL-Funktion machen. Oder man kann gleich die Daten zum Beispiel in dem beliebten KML-Format ausgeben lassen. Ich kann sagen, also selektieren wir mal alle Punkte, die so in diesem Bereich liegen, und die hätte ich gerne als KML-Datei, damit ich die dann bequem eben darstellen kann. Macht PostGIS auch. Sehr schön. Und das Ganze wird dann hinterher mit OpenLayers, ja, auch Open Source, ihr habt es euch schon gedacht, präsentiert. Es gibt in diesem Tourismusinformationssystem gibt es nur zwei Ansichten. Soll ja einfach sein, das Ganze. Wir wollen die interessierten Touristen ja nicht überfordern und ich wollte auch nicht so viel programmieren. Die erste Ansicht ist so eine Ansicht, wo man so eine Übersichtskarte hat. Da kann ich Kategorien anklicken. Da oben sind so Kategorienreiter. Welche Kategorien ich da oben abbilde, hängt sehr davon ab, wie das touristische Leitbild aussieht. Also in einem Kurort werde ich andere Kategorien wählen als in einem Partyort. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Und Entsprechend diesem touristischen Leitbild werden dann da oben Kategorien eingegeben, das kann man konfigurieren, und wenn man dann da meinetwegen auf Restaurants klickt, dann kriege ich eine Übersichtskarte von Restaurants und an der Seite bekomme ich noch eine Liste der Restaurants. Und ich kann natürlich jetzt auf diese roten Punkte da draufklicken, das kennt man von Google Maps ja auch, dann kommt so eine Sprechblase und dort habe ich dann weitere Informationen, kann einen Link anklicken und komme dann, egal ob ich dort geklickt habe oder dort, zu einer Detailseite. Und diese Detailseite zeigt mir dann den einzelnen Datensatz, das heißt also ein Bild, wenn es hinterlegt ist, eine Detailkarte, eine Beschreibung, Website, Telefonnummer, also was halt. Und auf der Detailseite wird mir auch das Umfeld gezeigt. Das heißt also, ich sehe zu diesem gewählten Datensatz über diese räumliche Abfrage, wir hatten es ja gerade schon in Postgres gehört, ne? Zeigt mir innerhalb einer bestimmten Pufferzone rund um diesen Punkt alle, selektiere mir da alle Punkte, sehe ich hier nach Entfernung sortiert die entsprechenden Punkte. Und hier oben kann man dann auch noch eine andere Puffergröße eingeben. In Barutmarkt zum Beispiel ist es öfter erforderlich, den Bereich ein bisschen größer zu machen, weil das durchaus passieren kann, dass man feststellt, 500 Meter, da gibt es keinen weiteren Punkt. Kann passieren. Aber wenn man es in Berlin macht, muss man die Pufferzone meist schon kleiner machen. Gut, dann würde ich gerne noch mal eben darauf eingehen, wie das Ganze programmiert ist. Zum einen ist ganz interessant, ja, auch wieder ein Open-Source-Software, ein Import-Werkzeug, um OpenStreetMap-Daten in diese PostGIS-Datenbank einzuspielen. Wenn man die Daten runterlädt von OpenStreetMap, hat man ein sogenanntes Planet-File oder einen Extrakt für eine bestimmte Region. Es gibt zum Beispiel bei der Firma Geofabrik zum Downloaden gibt es einen Extrakt nur für Deutschland oder es gibt einen Extrakt nur für Niedersachsen oder für Berlin oder was man gerne möchte. Und der muss dann eingespielt werden in die PostGIS-Datenbank. Und da gibt es zwei wesentliche Werkzeuge, OSM2PGSQL und Osmosis. Ganz unterschiedliche Programme mit etwas unterschiedlichen Zwecken. Während das OSM2PGSQL ein C-Programm ist, sehr effizient programmiert und mit aufwendigem Post-Processing, es werden also auch die Polygone schon in der Datenbank angelegt, alles so wie man es braucht für die Kartenkacheln, die daraus berechnet werden, das ist auch der ursprüngliche Grund gewesen für dieses Programm. OSM2PGSQL ist normalerweise dafür gedacht, mit Mapnik zusammen die Vorstufe für die Kartenerstellung zu sein, ist Osmosis ein sehr flexibles Java-Programm. Ich sage mal dazu so das Schweizer Taschenmesser. Man kann damit alles Mögliche mit OpenStreetMap-Daten machen. Man kann Bereiche ausschneiden, man kann eine Datenbank anlegen, die Datenbank updaten, bestimmte Sätze aus der Datenbank wieder herausziehen. Es werden verschiedene Schemata angeboten, man hat dann auch alle Attribute drin, das ist bei OSM2PGSQL nicht so unbedingt der Fall, da werden nur die Attribute reingesetzt, die man für die Karte braucht. Und vor allen Dingen ist es bei Osmosis so, das wird dann eher die Informatiker interessieren, dass man sauber normalisierte Tabellen hat. Das heißt also, wer dann mit SQL-Datenbanken zu arbeiten gewohnt ist, der kann dann auf sauber normalisierte Tabellen zugreifen. Allerdings hat man bei Osmosis dann keine Polygone drin, weil OpenStreetMap an sich erstmal so in der API, die es aktuell gibt, gar keine Polygone kennt. Man aber natürlich im realen Leben Polygone hat und auch darstellen möchte. Das heißt, da muss man dann noch ein bisschen nacharbeiten. Ich habe mich in diesem Fall jetzt für das Erstere entschieden. Grund ist die Faulheit, weil die Polygone schon drin waren. Ein bisschen unschön ist, dass man ein bisschen viele Attributsfelder hat, die dann leer sind. Aber letztlich ist es egal, für welches von den beiden Tools man sich entscheidet, wenn man selber so ein bisschen programmieren möchte. Irgendwie kommen die Daten in die Datenbank und man hat dann etwas, wo man selber mit SQL-Befehlen Abfragen drauf machen kann. Es gibt noch weitere Entwicklungen wie Imposen, das ist auch ein Import-Tool für OSM, aber so die beiden, das sind so die Haupttools. Ich habe das erstere verwendet, das hätte genauso gut das zweite sein können. Und diese Daten, die ich dann da drin habe, in meiner Datenbank, die arbeite ich ein bisschen auf, das zeige ich gleich noch, wie das im Einzelnen passiert. Und die stelle ich dann mit einem kleinen PHP-Frontend dar. Da habe ich so ein kleines, ja, wie so ein Content-Management-System, wo ich eine ID übergebe, oben in der URL, und dann wird halt der entsprechende Datensatz angezeigt. Ich habe so ein paar kleine eigene Konventionen getroffen. Kleine IDs stehen dafür, dass eine Kategorie aufgerufen werden soll. -1 negative ID heißt, es soll die Startseite aufgerufen werden. Und mit diesem PHP-Programmcode, das ist nichts Besonderes, das ist ein ziemlich trivialer Programmcode, werden halt die HTML-Ausgaben zur Laufzeit aus der PostGIS-Datenbank erzeugt. Da kann man noch einen Parameter übergeben, um einen Radius anzugeben. Das hatten wir auf der Detailseite gesehen. Ne? Statt 500 Meter kann ich noch andere Werte angeben. Das Ganze dann schnell zusammengebaut mit einem Layout. YAML ist so ein CSS-Framework. Falls irgendjemand mal keine Lust hat, sich über Layout und sowas Gedanken zu machen, sondern einfach erstmal anfangen möchte zu programmieren, kann ich YAML ans Herz legen. Das ist einfach ganz praktisch, um gleich mit einem fertigen Gerüst anzufangen. Da ist dann schon ein paar mehrspaltiges Layout. Und wenn man später dann die Farben ändern möchte, Schriftarten ändern möchte, ist das bei YAML recht einfach möglich. Sehr schön ist, dass diese YAML erstellten oder auf Basis von YAML erstellten Webseiten auch barrierearm sind. Was gerade im Tourismus interessant ist, denn da haben wir es durchaus mit Generation 50 plus zu tun. Und es gibt auch bei Softwarelösungen, die im öffentlichen Bereich eingesetzt werden sollen, Gesetze, die das teilweise vorschreiben. Das Ganze funktioniert dann auch mit allen möglichen Browsern und hatte für mich den Vorteil, dass ich nicht viel damit zu tun hatte. So, dann habe ich jetzt hier mal einen kleinen Programm- und Datenfluss, mit dem ich zeigen möchte, wie ich aus der OpenStreetMap-Tabelle meine Tabelle mache fürs Tourismusinformationssystem. Ich habe ja mit dem Import-Tool den OSM Planet in eine PostGIS-Datenbank eingespielt. Dann bekomme ich da verschiedene Tabellen. Tabelle für Punkte, Tabelle für Polygone, Tabelle für Linien, also Straßen meistens. Ne? Und die werden konvertiert. Ich will das mal eben zeigen. Zunächst einmal lösche ich meine eigene Tabelle an, also meine Tourismusinformationssystem-Tabelle. Die heißt bei mir immer so wie der Ort. Also meinetwegen Barutmark oder Marzahn-Hellersdorf oder wie auch immer. Und dann sorge ich dafür, dass ich aus der OpenStreetMap nur die Punkte in die TIS-Tabelle reintue, die im Zielpolygon drin liegen. Das heißt, ich sage, suche mir mal alle Punkte raus, so eine Select-Abfrage, ja, Select alle Punkte, die da drin liegen. Und das insert to andere Tabelle. Ist nur ein SQL-Befehl, PostGIS macht die ganze Arbeit, hat man sonst nicht viel mit zu tun. Und schwupp sind die Punkte aus der OpenStreetMap in der TIS-Tabelle, die in meinem Zielpolygon liegen. Dann habe ich ein Feld, das heißt Tourism. Tourism, da sind so Dinge drin wie Hotel und, also Hotel auf jeden Fall, Restaurant nicht. Also touristische Attraction, irgendwelche Sehenswürdigkeiten, das ist mit Tourism getaggt in der OpenStreetMap. Und ich habe verschiedene andere Felder, die ich aber für Touristen auch noch interessant finde, die ich einfach dann mit da zusammenfasse. Das sind auch nur so ein paar SQL-Operationen, mit denen ich das Feld mit da rein kopiere, hinterher das alte Feld lösche, sodass ich ein Feld nur noch habe, wo meine ganzen touristisch interessanten Informationen drin sind. Und anschließend führe ich ein einfaches Reverse Geocoding durch. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Falls eine Webseite angegeben ist, dann holt meine Lösung aus dem Internet noch eine Description, falls in der Webseite eine Description drin ist und in der OpenStreetMap, wie leider häufiger, keine Beschreibung angegeben ist, um was es sich handelt. Da ist teilweise dann nur der Name eines Restaurants zum Beispiel, aber da gibt es vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, ist aber nicht ausgefüllt. Aber in der Webseite des Restaurants, da ist dann meistens eine Meta-Description angegeben. Und die kann man sich dann ja da rausholen und die dann mit angeben. So wie Suchmaschinen das auch machen. Ne? Also Google macht das ja auch, der zeigt dann ja auch die Description an. Und anschließend erstelle ich noch Sitemaps, einmal als XML und als KML-Format. Und dann ist die Konvertierung schon fertig. Ich habe gerade eben schon das Reverse Geocoding angesprochen. Reverse Geocoding heißt, ich habe einen Punkt und möchte dazu jetzt ganz gerne noch eben wissen, Adresse, Postleitzahl, in welchem Ort liegt der gerade. Und das sieht natürlich besser aus, ne? Weil in einem Tourismusinformationssystem der geneigte Tourist vielleicht auch gerne eben wissen möchte, in welcher Straße ist das, weil er mit Koordinaten vielleicht nicht so viel anfangen kann. Dummerweise ist das so, dass in der OpenStreetMap die Punkte zwar richtig gesetzt sind, aber die Straße oft nicht eingegeben wurde. Weil ist ja klar, welche Straße das dann ist. Auf der Karte sieht man das. Wenn man jetzt die Information haben möchte, dann muss man eine Abfrage machen. Und hier habe ich mal so eine SQL-Abfrage, wo man sehen kann, wie jetzt die Tabelle Baroot-Mark abgedatet wird, indem ich also aus dem Polygon, indem ich mal gucke, in welchem Polygon ein bestimmter Weg liegt. Weg, ja, kann man ruhig sagen. Solche SQL-Abfragen sehen etwas umständlich aus oder etwas länglich. Und tatsächlich ist das so, dass man sich da erstmal einarbeiten muss, bis man das so hinbekommt. Aber ich kann jedem nur empfehlen, der sich mit solchen Operationen beschäftigen möchte, irgendwas mit Geodaten zu machen, sich einfach mal mit PostGIS zu beschäftigen. Da kann man unheimlich viel mitmachen. Sehr schön auch hier so eine Abfrage, eine Straße zu einem Punkt. Das heißt, ich habe einen Punkt, ich möchte wissen, nicht in welchem Postleitzahlbereich liegt, sondern ich möchte wissen, welche Straße ist da in der Nähe. Und da kann man dann auch sowas machen. Wird dann ein bisschen länger. Ich habe hier auch begrenzt auf 100 Meter. Das heißt also, wenn die nächste Straße weiter als 100 Meter weg ist, dann gehe ich davon aus, dann ist das nicht mehr die richtige Straße. Und so ein Verfahren ist auch, muss ich dazu ehrlich sagen, nicht ganz fehlerlos. Also da kommt man teilweise auch zu interessanten Ergebnissen, insbesondere wenn ein Punkt näher an einer anderen Straße dran liegt, als an der Straße, die postalisch dazu gehört. Ja, Hausnummern sind derzeit noch ein Problem bei OpenStreetMap. Es ist durchaus üblich, auch eine Hausnummer einzutragen für ein Gebäude. Allerdings ist das eher selten der Fall. Also wenn noch jemand was Sinnvolles tun möchte für die OpenStreetMap, derzeit Hausnummern eintragen. Sehr gerne genommen. Und PUIs allgemein. Also nachdem Straßen mittlerweile gut erfasst sind in der OpenStreetMap, ist das nächste, was jetzt noch her müsste, irgendwelche interessanten Punkte und Hausnummern. Gut, dann wollte ich mal eben noch drauf kommen, was man noch so machen könnte. Die Evaluation erspare ich euch aus Zeitgründen. Aber ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie man das Ganze noch ein bisschen ausbauen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man RSS-Feeds, die auf der Internetseite, wenn eine Internetseite angegeben ist, auch noch irgendwie auswerten könnte. Dann könnte man so die aktuellen News der Region auf der Startseite zusammenfassen. Dazu wäre es natürlich Voraussetzung, dass die Anbieter, die touristischen Anbieter in der Region, auch dazu in der Lage sind, aktuelle Nachrichten auf ihrer Webseite bekannt zu geben. Und da frage ich mich immer bei einigen Anbietern so, ob die was überhaupt nötig haben, eine Internetseite zu haben und aktuelle Informationen auch auf der Internetseite bekannt zu geben. Das findet man eher selten. Aber wenn das dann irgendwann mal so sein sollte, dass Anbieter im Tourismus auf ihrer Webseite auch aktuelle Informationen bekannt geben, dann hätte man auch gleich als Tourist einen Überblick, ah, da ist der Skatabend und da ist die Party, müsste natürlich als RSS-Feed auch bekannt gegeben werden. Also so Blogformat, sag ich mal. Ne? Facebook wird ja schon reichen. Ja, dann könnte ich mir noch vorstellen, diese QR-Codes, das haben wir gerade zwischendurch, habt ihr gesehen, ne? Diese kleinen Balkencodes kennt ihr, dass man die ausdrucken kann direkt aus dem System, sodass man dann in der Nähe einer Location, die da gezeigt ist, einen QR-Code bekommt, den kann man da irgendwo hinkleben und mit seinem Mobiltelefon kann man den QR-Code scannen und sieht dann gleich in dem Tourismusinformationssystem, wo man sich gerade befindet. Sowas kann ich mir vorstellen. Dann wäre noch schön, wenn man die Öffnungszeiten auswertet, also nicht nur rote Punkte in der Karte, sondern vielleicht rote, gelbe und grüne Punkte. Grüner Punkt heißt, ist gerade jetzt geöffnet, roter Punkt heißt, ist gerade jetzt geschlossen, setzt natürlich wieder voraus, dass diese Information auch in der OpenStreetMap hinterlegt ist. Die Opening Hours sind auch so eine Sache, die in der OpenStreetMap leider etwas wenig noch eingegeben würde. Dann kann ich mir vorstellen, dass man das CSS-Layout für mobile Endgeräte ein bisschen fertig macht, sodass man auf Smartphones auch gut damit arbeiten kann. Ist derzeit eher für den Desktop. Dann kann ich mir vorstellen, dass soziale Netzwerke, Twitter, Facebook, noch da ein bisschen stärker unterstützt werden, dass man also eine bestimmte Location mal eben schnell über Twitter empfehlen kann, dass vielleicht auch an jeder Location, an jedem Knoten, Restaurant, Hotel, was auch immer, dass da ein kleines Forum über Discuss hinterhängt, dass man also über eine Location auch diskutieren kann. Dann kann ich mir vorstellen, dass Geocaching noch mit Einfluss nehmen könnte. Also man könnte vielleicht eine weitere Kategorie Geocaching machen, wo dann Geocaches aus der Region auch mitgelistet werden. Das klappt zwar mit Geocaching.com nicht so sehr, mit der größten Geocaching-Plattform, allerdings würde das zum Beispiel mit geocaching.de gehen, opencaching.de. Opencaching ist auch so eine Art Geocaching, bloß sie sind da ein bisschen offener mit ihren Daten. Dann könnte ich mir vorstellen, georeferenzierte Artikel aus der Wikipedia zu Sammlungswürdigkeiten da noch mit als Kategorie aufzunehmen. Und letztlich kann ich mir auch vorstellen, dass man statt nur der Punktgeometrie, also dort, dort und dort, auch noch irgendwie Liniengeometrien in das Tourismusinformationssystem mit reinbringt, sodass man also zum Beispiel den Flemings Gate auch als solchen erkennen kann. Also richtig als Linie halt. Dass man den dann auch anklicken kann und kriegt dann Informationen dazu und kann auch in der Umgebung des Flemings Gate beispielsweise nach Informationen suchen. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt. Jetzt seid ihr da. Fragen, Anregungen. Ja. Ja, ich habe hier jetzt keine Inder.
Du hast eine Webseite gelinkt,
ja? Ja, ich hatte gelinkt. Ich habe jetzt keine Inder hier. Kein Internet.
Der WLAN tut aber hier.
Ja, nee, ich werde jetzt hier Trolling-Kram nicht. Also, ihr könnt es gerne auch so mal aufrufen, das ist also tatsächlich im Betrieb. Die beiden Screenshots kann ich gerade anbieten.
Es ja? Geht auch auf dem Handy, aber zumindest mit Android sieht es ganz gut aus.
Okay. Ja, oder diejenigen, die jetzt gerade online sind, ich würde gerne gucken. Also, das sieht dann tatsächlich ja so aus und funktioniert auch, denke ich, ganz flüssig.
Wie ist denn die URL von, wenn ich das noch angucken will?
Ja, wo war es hier noch? Da. Der kürzeste Informatikerwitz der Welt. Ich hab's gleich. So. Ich habe mir dann gedacht, wenn man so eine Instanz installieren möchte, dann braucht der touristisch Interessierte nur noch eine Subdomain einzurichten, tis.ortsname.de und die auf meinen Server zeigen zu lassen. Und da läuft dann so ein Apache, der weiß, ah ja, wenn da was kommt mit tis.soundso.de, dann ist das Verzeichnis. Klappt auch ganz gut. Also ich brauche auf dem Server nur noch auf Knopf zu drücken und sagen, da kommt jetzt was, das heißt tis.marzahn-hellersdorf.net und dann weiß das System, dass das Polygon Marzahn-Hellersdorf dazu gehört. Ja.
Wie lange hat denn das Generieren gedauert für diese Stadt, wo nicht so viel Information sind? Wie lange hat Datenbasis anlegen, updaten und dann halt...
Also auf dem Server, auf dem das läuft, ist ein deutsches Planet drauf. Und das dauert, wenn man deutsches Planet einspielt, dauert einen Tag etwa. Und das wird jeden Tag geupdatet. Das Update dauert, wird morgens durchgeführt, glaube ich, um 3. Dauert jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde. Und aus diesem deutschen Planet werden alle Kommunen bedient. Das heißt, alle Instanzen, die darauf laufen auf dem Server, die werden alle aus diesem einen großen Planet, was jeden Tag aktualisiert wird, bedient. Und der Update-Vorgang, den ich vorhin gezeigt habe mit diesem Flussdiagramm, ja, der dauert 10 Sekunden, 20 Sekunden, sowas. Das ist relativ schnell. Also das macht Postgis dann ja.
Ja. Also hätte ich dann sozusagen die Möglichkeit, bis des Tages irgendwelche verkehrten Informationen
genau. Auszuspulen. Das wäre möglich. Allerdings wird das Update immer noch manuell durchgeführt und auf der Startseite erscheinen die neuesten Einträge oben. Das heißt also, derjenige, der das Update durchführt, und ich würde empfehlen, das Update per Hand durchzuführen, muss eben mal die neuesten Einträge angucken. Aber wir haben genau das Problem, was dahinter steckt, generell, nicht nur bei OpenStreetMap, auch zum Beispiel Wikipedia, dass da Fehleinträge durchaus bewusst auch möglich sind. Also Vandalismus ist ja auch bei Wikipedia zum Beispiel ein Thema und ist auch bei OpenStreetMap ein Thema. Und bei der OpenStreetMap als solcher sogar noch ein viel größeres Problem, als letztlich bei dem abgeleiteten Produkt. Also das ist generell ja mit User-Generated Content, wie man so schön sagt. Ich habe in dieser Stärken-Schwächen-Analyse habe ich das auch mit drin. Das wollte ich jetzt also euch gerne ersparen. Ja, das ist das Schöne mit den Überblendeffekten. Ne? Schick, aber dauert ewig. Nee, das habe ich da auch mit drin. Also einmal Schwäche und Gefahr, Probleme mit User-Generated Content, wie ein Forum zum Beispiel auch. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde mal so pauschal sagen, spätestens dann, wenn sich jemand aufregt, sollte man reagieren. Ich habe zum Beispiel mal gehabt, also ich muss dazu sagen, ich arbeite an der Humboldt-Universität und es gibt da in der Nachbarschaft gibt es einen Laden, der heißt Esswirtschaft. Und ihr könnt euch schon denken, wie der umgangssprachlich genannt wird. Und es hat sich tatsächlich irgendwann mal jemand den Spaß erlaubt, das so einzutragen. Woraufhin dann, ich habe noch, eine andere Internetseite, die auch aus der OpenStreetMap Sachen raussucht. Der hat sich dann bei mir gemeldet, das wäre aber nicht ganz richtig, dass das da so drin stehen würde. Das wird dann auch schnell geändert. Aber das ist so ein typisches Problem, sowas passiert tatsächlich. Aber das betrifft jetzt nicht nur OpenStreetMap, sondern ich glaube alles, wo irgendwo zusammengearbeitet wird und Informationen zusammengestellt wird. Was auch ein Problem macht, die Qualität der Geodaten der OpenStreetMap. Ich habe in einer wissenschaftlichen Arbeit mal untersucht, wie sieht es dann aus mit der Qualität der Geodaten. Qualität der Geodaten ist ein Begriff, der ist nach ISO definiert. Also da kann man nicht einfach irgendwas sagen, sondern es gibt bestimmte Kriterien, ISO-Normen, ISO 19115 oder sowas, ist, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, 113 und sowas. Da ist definiert, was macht Qualität von Geodaten aus. Und da geht es zum Beispiel um Kriterien wie Vollständigkeit, um Richtigkeit, um bestimmte konsequente Besetzung der Attribute, dass wenn ein Attribut vorhanden ist, es auch immer ausgefüllt wird. Sieht ganz schlecht aus bei OpenStreetMap. Das Ding ist ja nur, obwohl die OpenStreetMap so gesehen so schlecht ist, ist sie immerhin noch gut genug, dass man tolle Karten damit machen kann und dass man solche Tourismusinformationssysteme damit machen kann. Aber Entscheidungsträger werden dann natürlich verunsichert. Also ein kommunaler Entscheidungsträger, ich sag mal so ein Ratsherren, die sich dann darüber Gedanken machen müssen, möchten wir sowas einsetzen, die sind dann natürlich gerne dabei und sagen, ja, wissen wir auch nicht so richtig, ob wir diese OpenStreetMap da drin haben wollen, da weiß man ja nicht so richtig, was da drin ist, ist eindeutig eine Schwäche und Gefahr dieses Konzepts.
In dem Konzept ist natürlich auch das Problem, wenn hier zum Beispiel statistische Landesämter oder sowas Angst haben, sich OpenStreetMap ersetzt zu werden, die Gefahr ist eigentlich nicht sehr groß, weil es sind unterschiedliche Thematiken.
Ja.
Aber also hier in Berlin zum Beispiel habe ich mehrfach darauf hingewiesen, man möge doch OpenStreetMap verwenden und dann sagt das Städtische Landesamt für bestimmte öffentlich finanzierte Projekte, Träger und so weiter, kommt das gar nicht in Frage. Der Staat muss als erster dran. Wir wollen unsere Arbeitsplätze behalten. Ja. Und wir sperren nicht mit einer freien Community teilen.
Ja. Das ist, ich sag mal, wir sind ja heute bei offener Software, das ist so ähnlich wie bei Linux. Ne? Da weiß auch keiner so richtig, warum das funktioniert und ob das wirklich funktioniert. Es gibt trotzdem natürlich Kommunen wie München, die mit Linux vormachen, dass solche Ansätze funktionieren können. Und ich denke auch, das wird an Bedeutung gewinnen. Also bevor ich als Kommune meine Touristen oder meine Interessenten gar nicht informiere, erscheint es mir sinnvoll, sowas zu installieren. Aber gut, da kann man niemanden zu zwingen. Ja.
Wäre es nicht auch ein sinnvoller Ansatz für Erweiterung? Du meintest ja, von der Punktinformation zur Linieninformation überzugeben, dass man halt Strecken, ja, Fahrradwege und so weiter halt auch darstellen kann. Aber wäre es nicht auch einfach auch eine naheliegende Idee, einfach von der Punktinformation zur Objektinformation zu gehen und daraufhin nochmal Informationen sich zu holen? Weil ich meine, wenn ich jetzt einen Punkt habe, dann weiß ich, dass da vielleicht ein Restaurant ist.
Ja.
Und ich weiß, dass der Restaurant in Ort X ist. Dann könnte ich natürlich einfach sagen, okay, ich hau mal in Google Ort X plus Restaurant rein und nehme das erste Suchergebnis und hole mal da noch mal ein paar Informationen raus. Im besten Fall ist es dann Wikipedia, weil dann brauche ich nämlich, oder ich suche direkt in Wikipedia einfach dann nach dem Ortnamen und nicht nach der Ortsangabe, weil in Wikipedia findet man häufig auch nicht die GPS-Koordinaten zu dem Restaurant.
Aber nee, das ist wahrscheinlich nicht das Problem.
Den Namen dazu
die finden. Punkte sind drin. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Punkte in der OpenStreetMap drin sind, also die Koordinaten sind da, die brauche ich nicht zu suchen.
Ja.
Die habe ich da.
Genau.
Worum es jetzt hier geht bei dem heterogenen Geometrietyp, das vielleicht jetzt noch, habe ich noch nicht erläutert. PostGIS kennt einen heterogenen Geometrietyp. Das heißt also einen Geometrietyp, wo der Datensatz alles sein kann. Ich muss eben kurz erläutern, wie PostGIS Daten speichert. Datensätze sind ja allgemein bekannt. Das heißt, ich habe eine Zeile in der Tabelle und die hat verschiedene Spalten und da ist dann meinetwegen Webseite, Telefonnummer, Name und sowas alles drin. Und es gibt eine Spalte, da ist die sogenannte Geometrie drin. Die Geometrie ist sozusagen eine besondere Form von Variable. Das kann zum Beispiel Punkt sein. Das heißt, da ist nicht X und Y-Wert drin gespeichert, sondern da ist die Geometrie drin. Ganz abstrakt. Ein Geometrieobjekt, wenn du so willst. Und dieses Geometrieobjekt umfasst in einem Fall eines Punktes Längengrad und Breitengrad. Da kann aber auch eine Linie drin gespeichert sein. Dann sind da mehrere Punkte sozusagen und die Verbindung derselben miteinander. Oder es kann ein Polygon drin sein, dann sind ein Linienzug, die ganze Fläche ist da gemeint. Und es kann auch ein Multipolygon sein. Multipolygon ist sowas, eine Fläche, noch eine Fläche und noch eine Fläche, aber die gehören alle drei zusammen. Und es gibt einen heterogenen Geometrietyp, das müsste man nur einstellen, das ist sehr einfach bei PostGIS. Die Änderung ist eine ganz kleine in diesem Programm. Wo ich dann nämlich sage, ich arbeite hier nicht mit Punkten, sondern ich mache die Geometriespalte so, dass in der Geometriespalte das drin ist, was gerade vorkommt. Wenn das Objekt ein Punkt ist, dann ist ein Punkt drin. Wenn eine Linie gerade ist, wenn das Objekt eine Linie ist, dann ist eine Linie drin. Und wenn das Objekt ein Polygon ist, dann ist ein Polygon drin. Ich breche derzeit Polygone über ihr Zentroid auf einen Punkt runter. Also in diesem Update-Prozess wird aus einem Polygon, zum Beispiel kann das ja sein, dass ein Restaurant als Punkt getaggt ist, und es kann auch sein, dass ein Restaurant als Polygon getaggt ist, nämlich mit seinem Grundriss. Wenn es als Polygon getaggt ist, mache ich es derzeit im Update-Prozess so, dass ich mich auf das Zentroid beschränke. Aber dann könnte ich auch sagen, wenn ich diesen heterogenen Geometrietyp in PostGIS verwende, mache dann Polygon zum Polygon und eine Linie zur Linie. Und wenn ich diesen Geometrietyp verwende, dann kann ich ohne Probleme, ohne größere Änderungen am Programmcode auch sowas darstellen. Weil PostGIS macht ja auch Ausgabe in KML. Und KML kann auch Punkt, Linie, Polygon, alles darstellen. Also von daher wäre die Änderung eine ganz kleine. Müsste man nur mal machen.
Ja, aber es ging mir jetzt gerade mehr darum, die Informationsbeschaffung halt auf eine höhere Ebene zu machen. Weil du meintest ja, okay, ich habe jetzt hier meinen Punkt und nun gucke ich in Wikipedia mit dieser Punktkoordinate nach, ob es dazu eine Information gibt. Aber es wäre dann auch einfach zu sagen, okay, dieser Punkt beschreibt anscheinend ein Restaurant, weil es steht halt da, ist halt so getaggt. Dann gucke ich halt direkt in Wikipedia und suche dort nach dem Wikipedia-Eintrag zu diesem Restaurant.
Ich würde es anders machen. Bei diesem hier habe ich mir was anderes gedacht. Und zwar gibt es den sogenannten Geohack in der Wikipedia. Der Geohack ist eine Erweiterung der Wikipedia, wo Koordinaten zu Artikeln verortet werden. Und der Geohack sammelt aus allen Artikeln, die solche Koordinaten haben, eine extra Tabelle, die man bei Wikipedia runterladen kann. Man kann bei Wikipedia ja alles runterladen, auch alle Artikel, wenn man möchte. Und es gibt auch eine Tabelle, die man sich runterladen kann. Da sind die Geometrien samt dem Link zum Artikel in verschiedenen Sprachen drin. Und dann könnte man eine weitere Kategoriespalte zum Beispiel machen, sowas. Das war das, woran ich gedacht hätte. Aber da sind bestimmt ganz unterschiedliche Ansätze möglich, gebe ich dir völlig recht.
Wäre halt eine zweite Möglichkeit, an die gleiche Information hat man so ein anderer Weg.
Ja, so. Aber was auf jeden Fall, wo wir uns sicher einig sind, ist, dass man über dieses räumliche Miteinander in Verbindung bringen zu sehr interessanten neuen Anwendungen kommt. Ne? Also zum Beispiel, dass ich sage, der Punkt in dem Umkreis ist alles das und das noch drin und da kommen wir wieder zu Ergebnissen, die interessant sind.
Wie hast du das eigentlich, oder hast du das gar nicht? Wenn du irgendwelche größeren Flächen, ja, also ich sag mal irgendwelche Flurbezeichnungen, die vielleicht aus irgendeinem Grund interessant sind, was weiß ich, Landschaftswiesen oder sowas, die ja nun sicher zwar als Polygonen darstellbar sind, aber eigentlich nicht so richtig sinnvoll, weil umfassen vielleicht die halbe Karte. Aber dazu die Information, warum die gerade Landschaftswiesen heißen.
Okay, es geht um sehr große Polygone, wie zum Beispiel Bundesländer, ja? Kann man sich so vorstellen?
Weil ja, Bundesland, ein bisschen kleiner.
Gut, aber so. Bundesland kann man sich das ja vorstellen. Ja? Mhm. Bei Bundesländern in der OpenStreetMap ist das so, dass die als sogenannte Relationen erfasst werden. Ja, passiert noch was? Ja, findet sich gleich wieder. Bundesländer werden als sogenannte Relationen erfasst. Das heißt also, es gibt ohnehin irgendwelche Linien, die die Außengrenzen zusammenfassen. Also die Außengrenzen eines Bundeslands oder eines Flurgebiets oder was auch immer begrenzen. Und dann wird eine Relation gemacht, das heißt, das und das und das und das und das, die Linien gehören alle dazu. Schwierig ist hinterher, das aufzulösen, weil ich möchte ja gerne in meiner Datenbank ein Polygon haben für das Bundesland. Und das ist das, was ich mit Post-Processing beim Import bezeichnet hatte. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt schon beantwortet oder ob das noch ein bisschen zu abstrakt ist.
Naja, naja, gut, so ein Bundesland ist ja, ich sag mal, beruht auf staatlichen Regeln, wo jetzt, ich sag mal, die Grenzen noch irgendwo exakt erfasst sind. Aber wenn du zum Beispiel, sag erstmal, die Welzer Landschaftswiesen nimmst, die haben ja nicht so eine festen Grenzen oder hier Nutu Urstromtal.
Ja.
Das ist zwar eine Landschaft, aber so eine ganz feste Grenze, hier endet es oder so, gibt es ja da eigentlich.
Ich glaube, das wird auch so nicht kartiert dann. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das kartiert wird. Müssen wir mal gucken, wie man sowas kartiert in der OpenStreetMap.
Wahrscheinlich gar nicht. Also das wird
man hier für nehmen wir auch noch nicht.
Aber ich sag mal, für so ein Touristikinformationsprogramm wäre das ja vielleicht bedeutsam.
Ja, dann könnte man auch ein extra Layer vielleicht noch machen. Man könnte ja zusätzliche Daten noch dazu nehmen. Derzeit nicht gemacht worden. Ne? Momentan arbeiten wir nur mit den OpenStreetMap-Daten. Aber wenn ich sage, ich habe noch Daten, die nicht in der OpenStreetMap sind und die auch nicht da reingehören, dann kann ich die ja zusätzlich in meine eigene PostGIS-Datenbank noch reinspielen. Hindert mich ja keiner.
Das wäre schon mit den Höhendaten.
Genau. Ne? Zum Beispiel, ja, so Höhenangaben sind ja auch so eine Geschichte. Die sind ja nicht ursprünglich in der OpenStreetMap drin, aber wenn ich meine eigene Datenbank habe, ja, da geht es ja hier auch gerade drum. Hier ist es ja so, ich habe meine eigene Planet-Datenbank. Das ist ja nicht der Planet von OpenStreetMap direkt, sondern das ist ja meine Datenbank mit PostGIS, wo aber das Abbild des Planets drin ist. Und wenn ich jetzt sage, das reicht mir nicht, dann kann ich ja noch Daten dazu tun und die dann sozusagen mit in der Menge der zu verarbeitenden Daten drin haben. Das könnte man machen, ja. Wäre möglich.
Hier war nur so. Was passiert eigentlich, wenn jetzt mehrere Orte den gleichen Namen haben, den Tabellennamen, weil du sagtest, Tabellennamen ist gleich Ortsname.
Das wäre jetzt tatsächlich dann ein Problem, wenn ich mehrere Instanzen habe, die den gleichen Ortsnamen haben. Da muss mir was einfallen lassen, ja. Habe ich bisher noch nicht gehabt, also das wäre jetzt ein Fall, da müsste ich dann sowas wie Baruch Mark 2 als Tabelle anlegen. Da müsste er merken, ah, das habe ich schon, ich kann das ja konfigurieren. Da gibt es so eine kleine Config-PHP und da stelle ich ja ein, wie dann der Tabellenname heißen soll. Ich habe es bisher so gemacht, dass er so heißt bei mir. Aber das wäre beliebig wählbar.
Ja, das ist ein beliebtes Beispiel.
Gut, aber ja, das ist ja aber Arzt. Die meisten haben ja auch einen Zusatznamen.
Das kommt noch dazu. Aber auf jeden Fall ist das gar kein Problem, weil das ist ja eine Konfigurationsdatei, wo man das dann einstellt, wie das heißen soll, wie die Tabelle heißen soll. Das ist relativ nebensächlich. Also das ist kein großes Problem.
Das Tool heißt dann OpenLayer. Das ist PHP, Framework oder was auch immer.
OpenLayers, ja. OpenLayers ist für die Präsentation dann. Wenn man so eine Karte sieht, auf irgendeiner Webseite, insbesondere mit dieser typischen Navigation, die kann auch geändert sein, aber dann steckt meist OpenLayer dahinter. Ja. Und ziemlich sicher steckt dann OpenLayers dahinter. OpenLayers ist ein JavaScript-Framework, ja, mit dem ich Kartendaten auf einer Webseite darstellen kann. Nee, gerendert sind die Karten, die hier im Hintergrund liegen, auf dem OpenStreetMap-Server.
Also letztlich ist da runter von OpenStreetMap. Muss ja selber machen.
Ich lade Vektordaten runter und auf dem OpenStreetMap-Server sind die Vektordaten bereitgestellt, aber auch Kartenkacheln. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber auch Kartenkacheln, also was dahinter liegt. Ich hole mir die Kartenkacheln im Hintergrund und die Vektordaten habe ich bei mir. Verarbeite sie und leg sie wieder davor.
Und das macht dieses OpenLayers
so. OpenLayers macht genau sowas, dass ich sagen kann, genau, ich habe eine Grundkarte und überlagere dann irgendwas darüber.
Also du renderst dann.
Ich rendere nicht. Sollte man hier eigentlich mal langsam anfangen, denn die OpenStreetMap-Karten, die sehen so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, so mit blauen Autobahnen und so. Aber ja, wenn ihr jetzt soweit nichts allzu Wichtiges mehr habt, ich krieg schon die Uhr gezeigt, dann würde ich dann das für heute beenden.
Ja. Aber man kann die Karten ja auch selber rendern. Also wenn man jetzt
ich sag schon, sollte man tun. Sollte ich mal langsam zu übergehen.
Dann kann ich mir eigentlich das gut annehmen, dass wir durchrennen, dann vielleicht machen wir doch erstmal die Frau. Weil wenn ich rote Karten haben, dann ist es halt mehr zu sehen. Wenn man die Karten mal die hat, kann man Wappen über die Karten machen.
Was kann
ich
übergehen?
Kartenrenner macht nichts, auch als Source-Programm. Damit kann man sich halt eigene Kartenstile anlegen.
Okay, dann machen wir Platz hier für den nächsten, ja?